4 Monate vor dem Studium bin ich an der Uni gewesen, mit einer Person von der Abteilung Studium und Behinderung. Und wir sind den ganzen Campus abgelaufen oder abgerollt in meinem Fall. Und sie hat gesagt, schauen Sie, Frau Bischofberger, das Studium ist so herausfordernd, dass Sie nicht Energie vergeuden können, um zu überlegen, wo Sie jetzt aufs WC müssen oder wie Sie 15 Minuten von einem zum anderen Raum können.
Mein Name ist Stefan Ribler. Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Hallo und herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast». Wir sind jetzt in der zweiten Special-Folge von uns. Da haben wir auch ja versprochen, dass wir so ganz verschiedene Themen oder ganz verschiedene Formen von Podcasts einführen. Heute in zwei Rollen. Wir sind zu Gast bei «Wheel Talk» bei der Camilla Bischofberger. Hoi, Camilla.
Hoi, Stefan. Danke vielmals.
Und gleichzeitig haben wir natürlich Camilla eingeladen und wollen von ihr ein bisschen wissen, was steckt hinter ihrer Person, was hat sie für Geschichten und wie ist sie überhaupt dazu gekommen, zu einem Podcast zu machen. Wir sind gespannt und würden einfach gerade einsteigen und gar mal gerade in die Rolle vom Moderator oder vom Gesprächsführer. Was für ein Mensch steckt denn hinter der Camilla Bischofberger?
Das ist gerade eine grosse Frage zum Starten, Stefan. Ja, weißt, was muss man über mich wissen? Ich bin 30, ich wohne in Zürich, habe in Zürich und in St. Gallen studiert und ja, habe einen Hintergrund Wirtschaftswissenschaften, internationale Beziehungen, habe auch angefangen in dem zu arbeiten und jetzt, aber in den letzten Jahren, ich glaube, in den letzten 3-4 Jahren mich intensiver mit dem Thema Behinderungen, Inklusion auseinandergesetzt und mich auch mehr aktivistisch für die Themen eingesetzt. Und dann ist auch so ein bisschen das Bedürfnis gekommen, wir arbeiten so viel Zeit im Leben, dann würde ich doch auch für etwas arbeiten, was mir etwas bedeutet. Und den Schritt habe ich dann dieses Jahr auch gemacht und bin seit Mai bei der Pro Infirmis für die interne Kommunikation zuständig. Und ich glaube, da sind dann auch so Themen, die dazu geführt haben, dass ich meinen Podcast echt gerne rede, kommuniziere, über Behinderungen, über alle Facetten, die das mitbringt. Und darum habe ich dann vor gut einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, meinen Podcast «Wheel Talk» gestartet.
Genau. Jetzt sagst du ja gerade «Pro Infirmis» und jetzt schließt sich ja ein Stück weit auch die Idee und die Logik zum Podcast jetzt von unserer Seite her, Kontrast, nämlich Leben mit Behinderung und Krankheit. Ich durfte dich kennenlernen in diesen Aktionstagen oder in einem Anlass von den Aktionstagen, wo es gegeben hat, Inklusion. Und dort war das Thema Bildung, Hochschule, Studieren, Behinderung. Und du hast gesagt, du hast studiert an ganz verschiedenen Orten und bringst ja auch eine hohe Form von Expertise hinsichtlich Behinderung mit. Was ist deine Expertise Behinderung? Und was hat jetzt das auch ganz konkret mit dem zu tun, zum Beispiel Barrierefreiheit?
Genau, ich glaube, die Expertise Behinderung, also ist wieder durch mein Leben mit meiner Behinderung sehr viel entstanden, einfach Situationen, der Umgang damit, aber auch, ich habe mich dann in meiner Masterarbeit zum Beispiel mit dem Thema Digitalisierung und Accessibility für stark sehbehinderte Menschen oder blinde Menschen eingesetzt und mich da vertieft und selber gemerkt, hey, ich habe in so einem Gärtchen gelebt, 26 Jahre, bis ich mich dem Thema angenommen habe und dachte, ein bisschen fast arrogant, hey, ich bin doch Profi, was Accessibility und Barrierefreiheit angeht. Und dann wirklich gemerkt, ach du meine Güte, ich habe mir 26 Jahre lang zum Beispiel nicht überlegt, wie jemand, der blind ist, geht Lebensmittel einkaufen. Und für mich war das eine mega wichtige Erkenntnis gewesen, weil ich habe das nicht in dem Sinn bös gemeint oder proaktiv ausgeschlossen. Also man hat wieder im Moment gefehlt, um ja, da auf dem Radar zu haben. Und ich glaube, da ist so mir eingefahren und dachte, ich muss das mehr machen. Und jetzt im Zusammenhang mit Studieren ist, glaube ich, sehr viel einfach eigene Erfahrung. Ich habe 3 Unis studiert, ich habe im Ausland studiert, ich habe gute Cases erlebt, wie es Unis machen. Zum Beispiel an der Uni St. Gallen war es sehr positiv gewesen, wenn man schon vor dem Studium mit der Behinderung umgegangen ist. Man hat geschaut, dass wenn das Studium anfängt, ich nicht irgendwelche Sorgen mir machen zu der Infrastruktur, dass ich mich wirklich voll aufs Studium kann konzentrieren kann. Und dann hat es andere Unis gegeben, wo da leider nicht so gut gelaufen ist. Aber alles in allem finde ich es auch wichtig, Also eigentlich so der beste Case in St. Gallen, wie es gelaufen ist.
Mhm. Ich habe von deinem Podcast alle Folgen gehört, weil es mich einfach interessiert hat. Und ich habe es noch spannend gefunden, die zweite Folge hat mit einem ganz belastenden Thema angefangen. Oder? Da geht es um die Abwertung, da geht es um ein ganz schwieriges Thema von Menschen mit Behinderung, die nicht mehr zurechtkommen, sei das im ganz privaten, emotionalen Bereich, bis hin, wo es auch Gewalt gegenüber Menschen mit Behinderung müssen erleben. Mhm. Und meine Frage war dann, hast du in deiner Geschichte auch ein Stück weit das erlebt? Oder ist das einfach so ein Detail, das du auch gesagt hast, und da habe ich auch noch sehr, sehr eindrücklich gefunden, weißt du, so das Aktivieren von Verständnis, wo auch eine Idee ist von deinem Podcast, oder hast du das wirklich auch selber erlebt?
Ich glaube, Holz anlangen, wirklich so körperliche Gewalt, habe ich nicht erlebt. Viel, wenn ich sagen, wenn ich erlebt habe, ist wirklich strukturelle Diskriminierung oder einfach auch ein Fehlen von Repräsentation. Ich habe ja auch in der zweiten Folge das Wort Ableismus erklärt. Ableismus, da ist viel kennen das Wort Rassismus, wo es um Diskriminierung geht aufgrund von Hautfarbe, von Herkunft. Und Ableismus ist eigentlich das Gleiche gegenüber Menschen mit Behinderung, also Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Und das kann aktiv sein, wenn man Leute beleidigt oder sie als Mensch weniger wertet. Aber es kann auch wie strukturell sein, wenn Rampen fehlen, wenn eine Webseite nicht so programmiert ist, dass jemand da mit einem Bildschirmlesegerät auch lesen kann. Und im Ausgang zum Beispiel früher noch sind Sachen gefallen, wo wieso sind du, ist mir gesagt worden, hey, cool, bist du da. Ich glaube, wenn ich da hätte, hätte ich mich schon lange umgebracht. Und ich meine, da ist, die Person hat wahrscheinlich gedacht, oh, jetzt gibt sie mir ein Kompliment. So, Alain, du bist mega stark, wie du machst. Aber was sie mir sagt, ist, wenn sie ich wäre, hätte sie sich schon lange das Leben genommen. Das ist zwar nicht verletzend im Sinne, dass ich dann einen kaputten Arm hatte oder eine kaputte Nase, aber das sitzt tief. Und auch viele Prozesse, die einfach so viel komplizierter sind, dass du immer musst beweisen, dass jetzt die Behinderung hast oder als ich ins Austauschsemester auf Australien bin, habe ich als Einzige einen Gesundheitstest machen. Ich musste dort zu einer, die nicht mal praxisbarrierefrei war, und ich dann auf Hepatitis und HIV und all den Gugus getestet worden bin, die nichts mit meiner Behinderung zu tun hat. Und so Sachen finde ich, es ist sehr diskriminierend. Ob jetzt das wirklich Gewalt ist, lasse ich mal so im Raum stehen. Aber es ist einfach so ein blöder Mehraufwand, den man hat, einfach mit der Behinderung.
Ich bin jetzt stinkfrech, Camilla, und bleibe nochmal so in der fragenden Rolle. Weil das, was du ja sagst, finde ich ja sehr zentral. Wenn ich anschaue, die letzte Folge, die du rausgehst, geht um öffentlichen Verkehr. Mhm. Und ich habe schon von Gästen von mir gehört, dass sie gerade im ÖV so auch strukturelle Gewalt erfahren. Zum Beispiel der Busfahrer, der einfach vorbeifährt, wenn er sieht, dass jemand im Rollstuhl dort ist. Einfach vorbeifährt, oder? Und man staunt den nur und ist ein Stück weit auch fassungslos in dem Bereich. Ist da so ein Teil, wo du jetzt sagst, oder? Das ist Gewalt, die man erfährt, die nicht jetzt einfach individualisiert ist, ich aber als Individuum erlebe.
Ja, mega. Mega. Und ich meine, ÖV ist etwas, wo glaub, fast alle Menschen in der Schweiz ein Teil ist vom Alltag. Und ich glaube, ich stelle es mir vor, dass ohne Behinderung das ist dann wie so, geht man mal schauen, ja, nehme ich den Bus oder renne auf dem Bus oder habe eine Umstiegszeit von 2 Minuten, ja, kann ich ja die Stege auf und ab rennen. Das ist einfach nicht möglich, je nachdem, mit welcher Behinderung das man lebt. Und ich glaube, das Schlimmste jetzt ist auch die Situation, also bis Ende 2023 hätte die SBB sollen alle Haltestellen, alle Bahnhöfe barrierefrei gestalten, haben 20 Jahre frisch gehabt, haben das nicht geschafft. Für mich ist wie im Zentrum sollte immer Inklusion stehen. Und Inklusion ist etwas anderes als Integration. Also bei der Integration hat man wie, stelle ich mir so bildlich vor, hat man einen kleinen Kreis in einem grossen. Also es ist wie der grosse Kreis, ist Gesellschaft. Und drinnen, aber separat, sind dann die Menschen mit Behinderungen. Das ist Integration. Und Inklusion ist, wenn man den grossen Kreis hat, und nicht noch kleine Kreise drin, sondern es leben alle zusammen in dem grossen Kreis. Und jetzt die Sonderlösung, die ja angeboten ist, ist, dass es so Shuttle-Service gibt. wenn eine Haltestelle nicht barrierefrei ist. Aber das ist für mich nicht Inklusion, das ist Integration. Aber man hat dann eben einen Spezialshuttle, wenn man mit einer Schulklasse unterwegs wäre, wäre man wieder separiert als Kind mit Behinderung in diesem Spezialshuttle. Man ist nicht gleich schnell, man muss anrufen, warten etc. Also es ist, ja, es braucht so viel, ich glaube, so viel Kraft. Und das ist für mich auch ein grosses Thema, um wie bei der Gesellschaft können teilhaben als Mensch mit Behinderung. Ist so viel Organisation im Hintergrund, ob das ist mit Assistenzpersonen, nur schon zu überlegen, gehe ich in ein Restaurant, hat es dort ein Rollstuhl-WC, wo kann ich aufs WC, oh, ich muss eine Stunde früher noch den Zug anmelden. Da ist so viel mentale Energie, die drauf geht, dass man irgendwie im gleichen Tempo teilhaben kann, wo ich finde, da wird viel zu wenig thematisiert in der Gesellschaft.
Bevor du noch nicht Moderationswechselst, deine Beschreibung von Inklusion und Integration oder so die Verifizierung von denen, da bin ich wirklich bei dir. Ich würde noch einen Schritt weitergehen und probiere gerade noch bei dir abzuholen als Expertin, ob das stimmt. Für mich ist wie die Integration, es ist ein bestehender Rahmen. Und der bestehende Rahmen ist von ganz normalen, bekannten, historisch gewachsenen Instanzen geschafft worden. Und jetzt probieren wir Menschen mit Behinderung in dem Fall in diesen Rahmen hineinzubringen. Und für mich ist Inklusion, wenn die Menschen können den Rahmen mitbestimmen, mitgestalten.
Ja.
Und das wäre für mich so wie auch Teilhabe, Partizipation und eben die Menschen als Ressource, oder? Im Sinne von einer Diversität und vielleicht von Andersdenken mitzunehmen. Bin ich da auch auf deiner Seite?
Sehr, sehr. Und mir ist jetzt im Fall gerade so ein Zitat in den Sinn gekommen, aber das ist schlecht. Ich weiss nicht mehr, von wem das genau ist. Aber es heisst, Integration heisst, zu der Party eingeladen zu werden und Inklusion zum Tanz aufgefordert. Und dann ist man ja ein aktiver Teil davon, wenn man tanzt. Kann bestimmen, wie man tanzt und wo man tanzt. Und ich finde das irgendwie so eine schöne Beschreibung.
Ja, sehr.
Aber dann übernehme ich jetzt mal die Rolle von der Moderatorin. Und ich finde es cool. Also ich habe, wo wir uns kennengelernt haben, an diesen Aktionstag eben haben wir über deinen Podcast geredet, Kontrast. Und mich würde es wundern, wie ist diese Idee entstanden, mehr über das Thema Behinderungen und mit Menschen mit Behinderungen zu reden.
Es war in Not. Und zwar Corona.
Ja.
Und Corona hat uns ein Stück weit an den Punkt gebracht, weil wir ein Angebot gemacht haben, für Künstler mit Behinderung im Kulturbereich können ihre Kunst können darzulegen. Oder? Das ist irgendwo 2013 entstanden und ist jedes Jahr haben wir Künstler mit Behinderung eine Plattform geboten, ihre Kunstwerke können vorstellen. Und dann ist Corona gekommen und wir haben für uns dann wie die Entscheidung gefällt und wir wollen das Thema Behinderung nicht aus den Augen verlieren. Also wir brauchen irgendeine Form, wo wir ihre Themen ein Stück weit einfach auch präsent machen können. Und dann ist die Idee vom Podcast gekommen. Oder? Weil da wissen wir, da müssen wir uns nicht treffen, da können wir irgendwo technisch lösen, dass da ist. Und haben angefangen, ich glaube, alle zwei Wochen Podcast-Folge von den Künstlern, die mal bei uns waren. Oder?
Ja.
Also die Künstler ein bisschen näher kennenzulernen. Was ist ihre Geschichte? Und. Und haben dann wir das Gefühl gehabt, oh, da können wir eigentlich weiterführen. Und so ist der Podcast-Kontrast entstanden.
Sehr cool. Und du oder ihr habt ja ganz viele unterschiedliche Gäste. Und wenn ich mich gefragt habe, wo lernen ihr all die Leute kennen? Also ihr habt wahnsinnige Bandbreite von Geschichten, von Themen. Wie lernst du deine Gäste kennen?
Also die sind aus meinem Bekanntenkreis. Mein Netzwerk, die allermeisten habe ich irgendwo gekannt oder ich habe etwas von denen gehört oder im Zusammenhang einfach auch mit dem Thema, wo ich zum Beispiel an Ost oder auch als Betula-Mitarbeiter kennt. Ich habe die so kennengelernt. Und was spannend ist, und da freut mich wahnsinnig und da finde ich toll, dass ich mit dem Gefühl in Pension dann gehe in einem Jahr, ist, zurzeit melden sich ganz viele Menschen mit ihrer Geschichte. Also ich komme ein Mail über und sage, hey, ich habe den Podcast gehört, ich möchte euch noch gerne sagen, vielleicht wäre das mal noch spannend für einen Podcast. Und da lerne ich jetzt Menschen kennen, die ich vorne nicht kennengelernt habe, aber durch den Podcast sie wie Mut bekommen haben oder auch ein Stück weit sagen, hey, ich habe aufgrund von dem etwas zu erzählen. Und ja, so die nächsten, die kommen, sind so jetzt entstanden.
Mega cool. Du hast schon gesagt, eben von mir geredet, von der Ost geredet. Ich fände es cool, wenn du dich auch noch kurz könntest erklären, wer mir ist, ja, was das mit der Ost zu tun hat. Und vielleicht auch, ob der Podcast und alle Geschichten, die Konversationen, die du da gehabt hast, wie da auch so ein bisschen deinen Alltag oder dein Berufsleben beeinflusst, die Erkenntnisse und Einblick.
Ja, der Podcast ist eine Arbeitsgruppe. Ich bin nicht allein, sowohl auch in der Moderation wie in der Technik. Also wir haben ganz verschiedene Leute. Fabian, der die ganze Technik macht, der das schneidet. Die Lotte Verhagen, die mitmoderiert, mitvorbereitet. Der Rudi Meier, der auch in dem Bereich ist. Die Renate Riebler, der auch moderiert und auch immer wieder das gestaltet. Ich bin Dozent an der Osch für soziale Arbeit und mich beschäftigt soziale Arbeit seit 45 Jahren. Also ich bin 1978 in soziale Arbeit eingestiegen und ich merke immer mehr, mich beschäftigen eigentlich die Menschen, die Professionelle begleiten, beraten und betreuen. Und da komme ich immer mehr auf den Punkt und darum ist das so ein wichtiger Teil, was du sagst. Was bedeutet denn nachher auch die Autonomie von diesen Menschen, die wir betreuen, oder? Die Selbstständigkeit, die Eigenständigkeit. Und wie stark sind wir auch in der Gefahr, als Professionelle fremdbestimmt und aus unserer Haltung und aus unserer Biografie etwas zu machen, was vielleicht überhaupt nicht stimmt. Mhm. Und der zweite Teil ist natürlich meine Geschichte in der Sozialpsychiatrie, in deren Institution, wo ich mit einem Berufspartner aufbauen konnte, was für Entwicklungen das gemacht hat, oder? Von Heim, von Institutionen, wo so die Organisation sehr mächtig ist und sehr bestimmend ist, bis hin 2025, wo ja immer mehr auch die Selbstständigkeit, das Umsetzen von Durenberg macht. Und das spiegelt sich, meinte ich, ein Stück weit auch in diesen Themen, in diesen Gästen, die in diesem Podcast sind.
Das ist super. Mega spannend. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, wo wir uns kennengelernt haben, an dieser Podiumsdiskussion, wo es um barrierefreie Hochschulen geht, dort habe ich ja dir nicht so viele Fragen dürfen stellen oder gestellt auf dem Podium, aber wir haben vor allem über meine Erfahrung als Studierende mit einer Behinderung geredet. Und ich habe ja auch gesagt, es bedarf auch Flexibilität der Dozierenden. Jetzt habe ich eine Frage, die Umkehrseite, du als Dozierende, hast du Situationen erlebt, wo eben Studierende mit Behinderungen in deinen Kursen sind, wo du Vorlesungen gegeben hast, wo dich herausgefordert haben, wo du hast müssen die, ja, merken, hey, jetzt müssen wir da anpassen, dass jemand teilnehmen kann, ob du so Geschichten hast aus deiner Erfahrung.
Ich habe mal eine Anfrage bekommen von einer Frau, die sich interessiert hat für einen CS, für eine Weiterbildung. Mhm. Und sie hatte eine Hörbehinderung gehabt, oder? Und ich habe am Telefon gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Natürlich können sie kommen. Das ist für mich gar keine Frage. Und ich habe aber gemerkt, im Unterrichtsalltag, ich habe Sachen einfach nicht gewusst. Oder? Mhm. Dass wir zum Beispiel viele Unterrichtseinheiten ganz stark auf der Hörebene abhandeln. Also zum Beispiel Diskussionen. Oder bestimmte Formen von qualifizierenden Inhalten, die einfach über Hören und Sprechen funktioniert. Und ich da einfach nicht berücksichtigt, weil ich die Expertise nicht hatte, die Erfahrungsfälle nicht hatte. Und da denke ich, da wäre wie so ein Anspruch, jetzt an mich als Dozent, dass ich mich noch mehr auseinandersetze, was brauchen sie, um können, gleichberechtigt diesen Bildungsanforderungen können nachzukommen. Oder so Nachteilsausgleich. Oder wie funktionieren die wirklich? Und ich glaube, Nachteilsausgleich können ja dann nicht von Menschen, die diese Behinderung nicht haben, wirklich richtig definiert und deklariert werden.
Ja, mega.
Das ist so ein Teil. Also ich gehe mal von dem aus und nehme jetzt nochmal so Moderationsrecht. Du hast ja an verschiedenen Hochschulen studiert und hast gesagt, nicht überall ist es gleich. Oder? Also HSG, wo eher sehr fortschrittlich ist und andere, wo nicht so sind. Was sind denn deine Erfahrungen? Und wo würdest du uns sagen, hey, achtet darauf, nur schon, wenn ein Kind in den Kindergarten kommt oder die Diskussion, die wir haben, Regelschule, Sonderschule, sollen wir Sonderschule auflösen? Was wäre dein Hinweis?
Also als erstes, da muss ich jetzt wirklich sagen, gell, in der Schweiz sind so die Wörter, wo ich mich einmal auch nerven kann, wie hilflose Entschädigung oder Nachteilsausgleich, wo die Sprache macht so viel. Und wenn wir bei Menschen mit Behinderungen, dass sie gleichberechtigt beim Studium können teilnehmen, dann von einem Nachteilausgleich reden, ist da gerade so eine negative Konnotierung von der Behinderung. Also da ist ja ein Wort, das offiziell ist, aber das ist etwas, wo ich finde, hey, da sollten wir doch dran arbeiten.
Aber hast du gesehen, oder? Das ist, für mich ist es einfach in dieser strukturierten Sprache, da habe ich jetzt einfach übernommen. Ja. Und jetzt kommst du und sagst, hey, wieso redet man von dem? Und ich weiss, glaube in Deutschland gibt es so eine Bewegung, die von Leitmedien redet, oder? Leit mit D, oder?
Also, ja, genau.
Wie reden wir miteinander und dass da, wie man redet, auch Leid kann auslösen, oder? Also, dass ich schon abgewertet bin, nur schon durch eine Benennung oder eine Verortung.
Ja, mega. Und es löst ja dann irgendwie schon aus, wenn man es wahrnimmt. Ja, es ist gerade schon ein bisschen negativ konnotiert.
Ja.
Aber da zurück zu deiner Frage, eben gute und schlechte Beispiele oder wie kann man es gut machen? Ich glaube, da ist auch mit dem Beispiel, wo du gesagt hast, mit den Studierenden mit Hörbehinderung, mit den Leuten reden und nicht eben über die Leute reden, auch wie beim Nachteilsausgleich. Ich gehe nicht davon aus, dass mein Gegenüber genau weiss, wann ich brauche, wann ich kann, wo ich Unterstützung brauche. Und da ist auch das gute Beispiel von der HSG. Dort, ich glaube, 4 Monate vor dem Studium bin ich an der Uni gewesen, mit einer Person von der Abteilung Studium und Behinderung. Und wir sind den ganzen Campus abgelaufen oder abgerollt in meinem Fall zusammen, haben geschaut, sind die Rolli-WCs für mich gut, wo bräuchte ich vielleicht eine Erhöhung vom WC oder einen Griff zusätzlich, wo sind Fahrlässigsäle, die näher bei Parkplätzen sind, weil ich bin doch noch recht viel mit dem Auto unterwegs, gerade eben, weil der ÖV oft herausfordernd ist oder sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und sie hat gesagt, schauen Sie, Frau Bischofberger, das Studium ist so herausfordernd, dass Sie nicht Energie vergeuden können, um zu überlegen, wo Sie jetzt aufs WC müssen oder wie Sie 15 Minuten von einem zum anderen Raum können. Und dort habe ich es auch ein super Beispiel gefunden, weil man kann ja als Studentin seine Kurse selber buchen und es kann aber dann sein, dass vielleicht der eine Kurs am einen Ende vom Campus wird stattfinden und in 15 Minuten muss man an einen anderen Ort. Und ich habe dann vor allen anderen Studierenden dürfen meine Kurse eigentlich buchen und dann haben sie die Räume noch so angepasst, dass es für mich gut möglich ist. Und da ist leider an der Uni Zürich nicht so gewesen. Ich muss auch sagen, die Uni Zürich, weil ich im Bachelor war, ist natürlich nochmal eine andere Grösse, eine andere Kiste von Universität mit verschiedenen Campus in der ganzen Stadt verteilt. Aber dort ist dann wie so gesagt worden, ja, ich könnte ja dann jemanden von meinen Kommilitoninnen fragen, ob sie mir helfen können, von A nach B zu kommen. Aber für mich ist das dann wie nicht sehr selbstbestimmt. Und ich weiss noch, es hat dort einen Dienstag gegeben, wo ich wirklich vom Hauptgebäude haben müssen an ein anderes Gebäude kommen, wo ich nicht allein gekommen bin. Es hat zwar dort Rollstuhlparkplätze gehabt, aber die sind gerade war am Umbau und dann war der Rollstuhlparkplatz das Depot für den Bagger. Konnte ich also nicht brauchen. Also ich bin nicht allein dorthin gekommen und die Türe war auch so schwer, dass ich die nicht allein aufgebracht habe. Es war eine separate Türe. Und dann hatte ich schon Kolleginnen, die mit mir studiert haben, aber die hatten vorher eine andere Vorlesung. Die sind ja manchmal krank, sie verschlafen und ich bin wirklich jeden Dienstag dann einmal schon am Montag ein bisschen nervös, weil ich wusste, oh Mann, Mann, bin ich wieder abhängig von Hilfe. Und das ist mega anstrengend.
Ja.
Das ist, glaube ich, wieder so das, was ich vorher angesprochen habe, die mentale Kapazität. Das ist für mich schwierig.
Darf ich mal noch nachfragen? Jetzt hast du gesagt, so die Chance haben und die Möglichkeit haben, zum Beispiel sich früher vor allen anderen einzuschreiben. Mhm. Oder auch ein Stück weit strukturelle Anpassungen für dich. Hast du da nicht auch Amosität nicht von Mitstudierenden, die nicht behindert sind, mitbekommen? Ich komme da zum Teil von Studierenden mitüber, die keine sichtbare Behinderung haben. Also Studierende mit Autismus, ADHS, mit einer psychischen Krankheit, die sagen, ui, sie getrauen sich gar nicht. oder nachzufragen, weil dann sind sie gerade in einer Schieflage gegenüber ihren Mitstudenten.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass man so viel mehr Erklärungsarbeit leisten muss, wenn die Behinderung nicht sichtbar ist. Bei mir mit dem Rollstuhl ist die Leute, ich glaube, da kennt man langsam, wenn ein Rollstuhl ist, es ist wie klar, dass es Stegen nicht gehen. Es ist vielleicht klar, dass es ein Rollstuhl-WC braucht, dass es einen Lift braucht. Und bei mir ist der, in Anführungszeichen, jetzt der Nachteilsausgleich wirklich einfach gewesen vom Raum her, dass man schaut, dass es nahe bei einem Rollstuhl-WC ist. Oder im ersten Jahr an der Uni in Zürich sind die Prüfungen im Messezentrum gewesen, wo ich dann mit ein paar anderen an der Uni selber in einem kleinen Räumchen schreiben durfte. Also so Neid habe ich in dem Sinn nicht erfahren, weil es bei mir, glaube ich, recht einleuchtend ist aufgrund von der Infrastruktur.
Mhm. Jetzt, wenn ich nochmal so ein bisschen anschaue, was deine Themen sind in deinem Podcast, darf ich mal nachfragen, hast du Reaktionen auf deine Podcast? Und wenn, woher kommen denn die Reaktionen?
Mhm. Ich glaube, mein Podcast ist ja noch nicht so verbreitet wie deine, würde ich sagen. Also viele Leute, die meinen Podcast hören, kennen mich, kennen jemanden von meinen GästInnen, die dabei gewesen sind oder sind dort irgendwie so drüber gekommen. Und sehr positive Rückmeldungen und vor allem auch von Menschen ohne Behinderungen. Das ist auch das Ziel ursprünglich von mir oder ist immer noch mein Ziel von meinem Podcast, ist nicht primär etwas für die Community von Menschen mit Behinderungen zu machen, sondern wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten, wo ich mich aktiv und bewusst dazu entscheide, was nicht ist, dass jetzt bei einem Apero noch musst erklären, wieso das höhere Tische und Seich sind, sondern es ist, ich habe mich entschieden, ich mache das und ich würde den Leuten wie ein bisschen auf dem Silbertablett so Geschichten geben, Eindrücke, nicht nur von meinem Gärtli mit einer körperlichen Behinderung im Rollstuhl, was schwierig ist, sondern eben in Konversationen mit anderen Leuten, mit anderen Behinderungen, aber auch mit Menschen ohne Behinderungen. Zum Beispiel würde ich auch gerne mit ArchitektInnen reden oder Webseiten-DeveloperInnen. So, hey, wie spielt das Thema bei euch eigentlich mit? Und ich habe viele ArchitektInnen, zum Beispiel im Freundeskreis, die zwar in Theorie mal kurz in einer halben Vorlesung das Thema Barrierefreiheit ist es gewesen, aber sie wissen eigentlich gar nicht, wieso ein Stegengeländer am Schluss noch länger muss sein, wo ich dann gesagt habe, ja, wenn du dich am Geländer aufziehen musst und dann hört mit dem letzten Schritt auf, dann bleibst du auf dem letzten Schritt stehen. Und ich hoffe mit meinem Podcast darum, wie den Leuten ein bisschen mehr Einblick geben oder zu überlegen, hey, wie würde jetzt da Camilla machen oder wenn es dann an einer Haltestelle stehen, oh ja, scheiße, jetzt kommen drei nicht ebenerdige Cobra-Tram in Zürich. Das ist ja ein riesen Seich. Das ist ja gerade irgendwie 25 Minuten Verspätung. Um ein bisschen im Alltag probieren, die Themen mit einfliessen zu lassen, dass dann auch Leute, die ein neues Projekt machen, ein neues Event machen, von Anfang an schon denken, hey, hure Seich, hätte gar keine Rolli-WC oder auf die Bühne jetzt keine Rampe. Das ist so ein bisschen das Ziel.
Darum ganz kurz, ganz ein wichtiger Hinweis, geschätzte Hörer, Hörerinnen vom Podcast Kontrast, hört den Podcast von der Camilla. Wheel Talk bei Camilla. Ein unglaublich feiner Mensch, unglaublich feine Stimme mit unglaublich wichtigen Themen. Hört rein.
Danke vielmals, Stefan.
Ja, sehr gern. Darf ich noch ganz kurz fragen, bevor du wieder die Rollen übernimmst? Jetzt haben wir so ein bisschen angeschaut und du hast da jetzt gerade im Zusammenhang mit Architektur so wirklich auf den Punkt gebracht. Oder? Ganz kleine Vorlesung hinsichtlich Menschen, die andere bauliche, strukturelle Bedürfnisse. Mhm. Kannst du mir ganz kurz in einem Satz sagen, an mich als Dozent vom Departement Soziale Arbeit, was musst du beachten? Also, was würdest du mir so sagen, hey, wenn du schon in dieser Rolle, in dieser Funktion, in dieser Möglichkeit bist, bitte beachte das.
Mhm. Also, ich glaube, da kann ich jetzt wirklich fest einfach von meiner persönlichen, subjektiven Perspektive reden, was Infrastruktur angeht. Und ich glaube, das Beste ist, wenn du dir einfach überlegst, wo ist mein Vorlesungszimmer, geh mal irgendwie vom Bahnhof bis zum Vorlesungszimmer und überleg dir, du hockst jetzt. Dann findest du alle Schwellen, dann findest du irgendwie, ist eine Tür mega schwer, hat einen blöden, geribbelten Teppich am Boden beim Eingang. Wie kann man da gestalten, dass eine Person eben im Rollstuhl allein überhaupt da hinkommt ohne fremde Hilfe. Eben, da ist jetzt baulich halt so viel grosse Fahrlässigkeit, haben die fixen Stühle, es hat Stege und du hast als Person mit Behinderung meistens einen Platz, zuvorderst oder zuhinterst. Das ist wahnsinnig schwierig zum Freunden finden. Du hast die grossen Vorlesungen, du hockst mal dann vielleicht neben jemandem dort, der cool ist, und dann siehst du in der nächsten Vorlesung, eine Woche später, in der Mitte hocken. Und dort habe ich manchmal eher nicht an Leute ohne Behinderung, die ich denke, also vor allem im Studium, ich könnte jetzt einfach rauflaufen und neben dir hocken und dann würden wir wieder reden und dann hätte es so ein bisschen Anschluss, aber immer jetzt da vorne unten hocken. Und ich kann nicht erwarten, oder ich erwarte nicht aus Erfahrung, dass die Leute so weit denken, die keine Behinderung haben, dass sie jetzt müssen unten her hocken, wenn sie jetzt gerade mit mir eine Freundschaft aufbauen
wollen. Jetzt, wieder stinkfrech, weil du eben schon viel zu erzählen hast, viel, viel mehr als ich mit dieser Thematik. Wir sind eingestiegen, wir haben jetzt August. Ende August. Ja. Wir haben gesagt, wir kommen beide aus dem Thurgau. Ah, heute findet noch Summer's Day statt.
Und yes.
So, ja, genau, so sind wir eingestiegen. Und jetzt gibt es ja an diesen Festivals, an diesen Konzerten separate Bühne für Menschen im Rollstuhl, Menschen, die behindert sind. Wenn ich jetzt so die Wolke Inklusion nehme, ist das okay oder ist das nicht okay? Es gibt ja das berühmte Bild, wo ein Mann im Rollstuhl über die Menge geht. Also sind die Bühnen separierend, exklusiv und weit weg von Inklusion? Oder sagst du, nein, das muss, genau muss es sein, weil das, was ich vorhin besprochen habe, das ist noch so lösbar.
Ja, hey, das ist einfach so eine gute Frage, weil ich habe zu dem wie nicht eine abgeschlossene Meinung im Kopf. Weil eben, wenn man sagt Inklusion und du bist auf einer separaten Bühne, dann bist du ja ein bisschen weg. Und gleichzeitig, ich war auch schon an Festivals gewesen und in den Orten unten siehst du nichts. Es ist ein riesiges Gedränge. Du fühlst dich nicht mega wohl. Es sind ja auch viel Alkohol und so im Spiel, wo du weißt nicht, wie zurechnungsfähig die Leute sind. Und darum, vom Wohlfühlen her, finde ich dann eine Rollstuhltribüne cool. Und ich fände es einfach cool, wenn es nicht so zuhinterst ist, sondern wenn es mehr drin ist, dass irgendwie auch, wenn du mit einer Gruppe von 10 Leuten bist, meistens dürfen dann nicht alle auf die Rollstuhltribüne, aber dass die immerhin vorne dran sind, dass du wirklich zusammen sein kannst. 2011 oder so bin ich im Open Air Frauenfeld gsi und dann ist mir da auch passiert, dass plötzlich zwei Kollegen, zwei andere Jungs geholt haben, mich im Rollstuhl aufgelupft und sind da die ganze Meute führen zu der Bühne und die Security hat mich dann über die Absperrung gelupft. Dann habe ich wirklich direkt vor der Bühne dürfen sein. Das war natürlich sehr cool gewesen.
Ja. Ja. Das ist so. Mir hat eben mal jemand gesagt, der solche Konzerte veranstaltet oder solche Anlässe hat, es sei auch eine Versicherungsfrage, oder?
Ja, völlig. Also, weißt du, ich verstehe das auch irgendwie und ich glaube, das Thema, ich weiss nicht, wie viel du da so in Gesprächen auch mitbekommen hast, aber vielen guten, inklusiven Ideen stehen dann irgendwelche Gesetze im Weg. Und ich glaube, zum Beispiel auch gerade beim Bauen, so Brandschutztüren, die darfst du dann irgendwie nicht leichter einstellen, dass sie einfach zum Aufmachen gehen, sondern sind dann so die grossen, schweren Türen, die ein Hindernis sind. Oder ich wohne da in Zürich in einem Quartier, wo eigentlich die Idee war, dass direkt vor dem Block ein Parkplatz gehen. Und dann war es wie, ja, nein, wir dürfen die Leiche nicht vorne dran bauen. Es gibt noch das Quartiergesetz, wo sagt, man muss begrünen vor dem Eingang. Und es gibt so viele Gesetze, wo manchmal dann dem inklusiven, einfachen, pragmatischen Ansatz ein bisschen im Weg stehen. Und ich glaube, da ist viel auch eben bei, ja, wie so einem Festival, wenn etwas passiert, dann bist du die Schuld.
Ja, bei uns im Unterricht ist immer so die Frage zwischen der Fürsorge und der Selbstbestimmtheit. Oder? Also, wie stark muss ich fürsorglich sein, weil da ja Profession verantwortlich ist und auch ein Stück weit Verpflichtung. Und auf der anderen Seite völlig konträr, wie du sagst, oder? Gesetzgebung, Rahmenbedingungen, die dann die Selbstbestimmtheit völlig im Keim ersticken.
Was mich noch so zum Abschluss interessiert, hast du das Gefühl, seit dem Podcast, wo du dich mit so vielen Geschichten und Realitäten von Menschen mit Behinderung auseinandersetzt, gehst du anders durchs Leben? Fallen da mehr Sachen auf?
Reicher.
Ja.
Oder da gibt es so viele Geschichten und in diesen Geschichten Aha-Erlebnisse, die ich einfach nicht gekannt habe. die ich nicht gewusst habe. Oder? Also, gerade da mit den Stegen und mit dem Griff. Oder? Das finde ich unglaublich bereichernd, oder? So etwas zu wissen und auch zu hören, wie die Menschen in ihrem Alltag herausgefordert sind, was für uns selbstverständlich ist. Und dann auf der anderen Seite so Spannungsfelder, die sich auftun, wo ich noch keine Lösung habe. Also hast du so können sagen, hey, was du machst, inspiriert mich. Oder? Das ist ja sehr. Also, wenn ich damit so Behindertenaktivisten die tun mir steinigen, wenn ich das bekomme. Und überlegen wir dann, ja, warum nicht? Also, es gibt ja andere Menschen, die nicht eine Behinderung haben, aber sie inspirieren, wie sie mit einer Herausforderung, mit einer Lebenssituation, mit einer Bewältigung umgehen. Wieso darf ich mir das nicht mit Menschen mit Behinderung sagen? Oder? Aber ich weiss, das sind so Spannungsfelder, oder? Wo ich mir immer frage, sage ich das oder sage ich das nicht? Und ich auch ein Stückchen gelernt habe, lieber in Fettnäpfchen hineintreten und daraus wieder etwas lernen, als Fehler vermeiden. Oder ich finde das ganz schrecklich. Oder? Ich mache lieber nichts. Ich gehe lieber auf die andere Straßenseite, schaue weg, schaue in den Himmel, anstatt dann schaue aus Angst, ich könnte etwas falsch machen.
Ja, mega.
Das ist so ein Teil. Und eher so ein bitterer Teil, den ich mitnehme, oder daraus ist, ich würde gerne mehr Menschen erreichen mit diesen Themen und mit diesen Gästen, als ich erreiche. Und ich erreiche mehr Leute wie du, wo Menschen ohne Behinderung sind und keine Fachleute. Oder? Also viele Menschen, die einfach aus dem Netzwerk sind, die stolpern drüber und sagen, hey, ich habe noch nie etwas gehört von dem.
Ja,
hey, das ist spannend, oder? Das finde ich sehr, sehr für mich berührend. Und der Teil, der ist unglaublich erfüllend. Und der andere Teil so ein bisschen bitter, oder? Warum erreichen wir die Fachleute nicht, die Professionellen nicht? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es
nicht. Aber ich finde es auch mega cool, den Podcast, den ihr macht. Und ich möchte mir auch Danke sagen, weil ich finde es so wichtig, dass nicht nur Menschen wie ich mit Behinderung über das Thema reden wollen, weil es ist logischerweise etwas, wo nicht mich damit beschäftigt, aber auch Leute ohne Behinderungen, die sehen, hey, da muss was gehen, man muss darüber reden, man muss das hörbar, sichtbar machen. Und das finde ich echt mega cool. Also lass auch unbedingt den Kontrast-Podcast. Du einen verlinken.
Ja, wir haben ja gesagt, 30 Minuten bis 45 Minuten. Wir könnten locker 2 Stunden. Ganz sicher, locker könnten wir das. Aber einfach in Anbetracht auch von dieser Zeit, die wir uns geben. Bevor du deine letzte Frage stellst, stelle ich sie. Und zwar, mich würde es jetzt einfach so als Abschluss interessieren, was steht bei dir an? Was steht auch vielleicht bei der Entwicklung jetzt mit dem Podcast Real Talk bei Camilla? Und natürlich auch, was steht noch bei dir an? Pro Infirmis, Marketing, Kommunikationschefin, so. Einfach, um der Camilla noch mal ein kleines Profil zu geben.
Ja, also, es ist eine spannende Frage, weil ich habe jetzt, wie sicher meine HörerInnen gemerkt haben, den Podcast ein bisschen schleifen lassen über den Sommer. Zum einen ist Sommer, wenn ich die ganze Zeit schon am PC im Büro bin, einmal so mäßig Motivation am Wochenende oder Abend herhöckeln. Und ich habe gemerkt, seit ich jetzt seit dem Mai mich auch beruflich mit den Themen rund um Behinderung auseinandersetze, habe ich gerade nicht mehr so fest den Drang, um auch noch in meiner Freizeit immer mich dem Thema zu widmen. Wenn ich vorher auch fest hatte, weil im Job ist es null um das Thema Behinderung gegangen. Ich habe dort sehr viel Erklärungsarbeit müssen leisten und dann das Bedürfnis gehabt, um in der Freizeit aufrecht mit dem Podcast so noch einen Beitrag leisten und über das reden, was mir am Herzen liegt. Aber das Ziel ist wirklich, dass der Podcast regelmäßiger rauskommt. Ich habe so viele Ideen. Mein OneNote ist voll mit Ideen, Themen von Leuten, die ich einladen könnte. Also da hoffe ich auch, jetzt, wenn es richtig Herbst geht, dass ich mich ein bisschen mehr wieder dem Podcast widmen kann. Und sonst, als interne Kommunikation freue ich mich. Es gibt viel zum Machen, viel zum Mitgestalten und das finde ich sehr, sehr cool. Ich freue mich drauf.
Ja, wir wissen ja, Inklusionsinitiative, also da passiert ja ganz viel, was auch pro Firma ist und für dich in der Kommunikation sehr wichtig ist.
Genau, das steht bald an. Ich weiß nicht, ob wir uns dann dort sehen.
Ja, irgendwo stolpern wir jetzt wieder über den Weg.
Aber ja. Ich habe schon herausgehört, dass ihr sehr viel plant und in der Pipeline habt bei Kontrast. Hast du, wie viel Aufnahmen hast du noch geplant?
Ich habe für das ganze Jahr schon alle aufgenommen.
Wow.
Und ich könnte jede Woche, es ist ja, weißt du, wie bei dir, wo Real Talk, wo ja sehr auf einen fokussierten Podcast oder Thema ist, wir haben Krankheit und Behinderung. Und da ist so breit. Oder da merke ich, wie es ist ja dann nicht nur die Krankheit. Oder ich probiere mal zu sagen, wenn wir einen Menschen mit Autismus kennen, dann kennen wir einen Menschen. Und wenn wir einen Menschen im Rollstuhl kennen, dann kennen wir den Menschen. Aber die Geschichte ist dann so vielfältig und so noch anders. Also, wir haben schon viel im Kasten, gell, Fabian? und wir haben schon viel geplant, wo wir machen. Es ist so eine kleine Idee, die wir jetzt verfolgen, ist so Special machen, oder? Wie mit dir, mit dem Islam haben wir eine geplant, zu den Aktionstagen haben wir eine geplant. Also wir probieren, wie die normalen Folgen zu machen und dann einfach noch so Special, die vom Format her, vielleicht von der Idee her, ein bisschen anders sind.
Sehr cool. Bin ich gespannt.
Hey, wir sind am Schluss. Ja. Camilla, es war mir eine Ehre gewesen. Es war mir eine Freude. Es war wirklich spannend. Nochmal als Abschluss von meiner Seite her, hört den Podcast von der Camilla, Real Talk. Es sind gute Perspektiven, weil sie wichtige Perspektiven sind. Und ich glaube, die Perspektiven gerahmt sind durch eine gute und wichtige Expertise. Danke vielmals, Camilla, dass du zu Gast bist. Und vor allem danke vielmals, dass du dich auf das Experiment einlässt. Das finde ich nicht selbstverständlich. Und für das ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke dir auch von Herzen, Stefan. Und ich bin sehr, sehr positiv begeistert von dem Special Kontrast und Real Talk. Bis bald.
Bis bald, Camilla. Mach's gut. Und wir sehen uns irgendwo.
Ja, auf jeden Fall.
Danke vielmals. Tschüss.
Ciao.
Danke vielmals und schön, dass ihr bei uns Gast gewesen seid, dass ihr uns zugelassen habt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwo Bemerkungen habt, schreibt doch uns sehr gerne an kontrast@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid und ciao miteinander. Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von «3 Tage».